Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 327, Prediger 8, 10 bis 13.
Erfolg des Bösen in der Welt, wo bleibt Gottes Gerechtigkeit?
Leben wir in einer gerechten Welt? Natürlich nicht. Wer ist dafür verantwortlich? Natürlich die ungerechten und eigensüchtigen Menschen. Oder vielleicht auch derjenige, der diese Welt geschaffen hat. Das ist jedenfalls eine uralte Frage. In einem Buch des Alten Testaments wird auch diese Frage sehr deutlich aufgeworfen. Gibt es so etwas wie eine höhere Gerechtigkeit? Naja, letztlich ist das eine Frage nach Gott und nach seinen Plänen mit uns Menschen. Und wir müssen uns nach wie vor dieser Frage stellen. Ich lese aus dem Buch Prediger, Kapitel 8, Abvers 10. Und weiter sah ich Gottlose, die begraben wurden und zur Ruhe kamen. Aber die Recht getan hatten, mussten hinweg von heiliger Stätte und wurden vergessen in der Stadt. Das ist auch eitel. Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Wenn ein Sünder auch 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohlgehen wird denen, die Gott fürchten, die sein Angesicht scheuen. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohlgehen. Und wie der Schatten wird nicht lange leben, wer sich vor Gott nicht fürchtet. Das ist zweifellos eine existenzielle Grunderfahrung, die Ungerechtigkeit. Das ist etwas, was Kinder schon ziemlich früh lernen, dass es da so etwas wie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gibt. Ja, hier beschreibt der Autor dieses Buches, die Bösen dürfen lange leben, sie dürfen ihr Leben lange genießen und das auch noch erfolgreich und hoch geachtet. Und die Guten, die haben häufig nur ein kurzes oder ein leidvolles Leben, sind häufig erfolglos, einsam und letztendlich vergessen. Also es bleibt doch dann die Grundfrage, nach Gottes Zulassung, wie kann er bei Menschen, bei denen man doch feststellen kann, dass sie eher zu den Guten oder zu den Bösen gehören, eine solche Welt überhaupt zulassen? Wenn wir diese Frage stellen, diese berühmte Frage danach, wie Gott das Böse in dieser Welt zulassen kann, und wenn das mit einem ablehnenden Unterton versehen ist, dann heißt das ganz einfach, für diejenigen, die das so sagen, die sagen eigentlich, ich würde es besser machen. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, was würde denn der Betreffende besser machen, wenn er jetzt Gott wäre? Wie könnte das denn ablaufen? Dann könnte man sich vorstellen, dass alles, was böse und schlecht ist, sofort bestraft wird. Und dass Gutes auch sofort belohnt wird. Oder sollte man vielleicht noch weitergehen und sollte man das Böse absolut verhindern? damit das Gute übrig bleibt. Das wäre doch eigentlich auch so eine Konsequenz. Ja, und was gilt dann dabei als böse und was gilt als gut? Was sollte man eigentlich verhindern? Nur die Handlung, dass jemand nichts Böses tun kann? Darf er wenigstens was Böses denken? Oder auch die Worte, darf er nichts Böses mehr sagen? Denn mit Worten, das wissen wir, können wir Menschen gewaltig verletzen. Oder wäre es am besten, wenn man gar keine bösen Gefühle mehr zulässt, also die anderen Menschen schaden? Dass die Motive einfach abgeschafft werden, aus denen heraus wir etwas Schlimmes oder Böses oder Schädliches tun können? Dass wir noch nicht einmal daran denken können? Wäre das nicht eine viel bessere Welt? Also da stellt sich schon die Frage, wieso ein Möchtegern-Gott gerne eingreifen würde. Möchte er das Denken verhindern? Möchte er das Fühlen verhindern? Möchte er das Wünschen verhindern? Oder nur das Handeln? Wie viel Freiheit sollte übrig bleiben? Betrachten wir doch einfach mal als Beispiel das, was man so soziale Kontrolle nennt. Ob das nun so eine Dorfgemeinschaft ist, oder beispielsweise auch in der Schule, wo einer den anderen sieht, oder in einem Betrieb, oder in einem Verein, oder wo auch immer, oder in einer Wohngruppe, aber auch natürlich in den sogenannten Cliquen, wo man zusammen abhängt, oder bei den Banden, wo man gemeinsame Projekte auch nicht unbedingt angenehmer Art hat, oder den Gangs. Überall steht man dann unter Beobachtung. Und normalerweise gibt es dann eine ziemlich schnelle Sanktion für Fehlverhalten. Und Fehlverhalten, ja, was ist das? Das ist das Verhalten, das gegen die dort gültige Norm verstößt. Wenn wir uns also in einem solchen Kontext von sozialer Beobachtung fühlen, was machen wir dann? Dann passen wir uns an. Dann versuchen wir, so regelkonform wie möglich uns zu verhalten. Und da werden natürlich diese etwas unerwünschten, unangenehmen oder vielleicht auch mit ziemlichen Strafen versehenen Impulsen, die werden dann unterdrückt oder vermieden oder nur heimlich ausgelebt. Also das Böse wird dann äußerlich nicht sichtbar. Aber es verschwindet natürlich nicht. Und das Böse ist dann einfach immer auch definiert durch die jeweilige Norm, die dort gültig ist. Ja, was wir auch machen, ist natürlich dann, dass wir das, was wir hier als sehr störend in unserem sozialen Kontext erleben, dass wir das dann am besten nicht wahrhaben wollen, dass wir das gar nicht mehr spüren, also irgendwie abspalten. Aber dadurch wird es natürlich auch nicht beseitigt. Klar. Wenn es so etwas gäbe wie eine totale Kontrolle, totale Überwachung bis ins Detail, dann gäbe es auch dazu passend eine totale Heuchelei. Es ist einfach schlichtweg wahr, dass die sogenannte wahre Natur von Menschen nur dann zum Vorschein kommt, wenn sie nichts zu befürchten haben. Oder anders ausgedrückt, auch das sogenannte Böse braucht seinen Handlungsraum, seinen Erfolgsraum, um überhaupt offenbar werden zu können für die Menschen, die dann die Erfahrung machen, wie dieser Mensch jeweils ist. Und das hängt natürlich auch von der jeweiligen Macht ab. Je größer die Macht ist, die jemand hat, desto unwichtiger wird dem Betreffenden sein guter Ruf. Klar, denn da kann er sozusagen beliebig handeln. Oder anders ausgedrückt, Macht macht skrupellos. Weil da muss ich keine Rücksicht mehr nehmen, da kann ich mich absolut nach dem verhalten, wie ich eigentlich Lust habe. Einfaches Beispiel, die Brutalität von Männern im privaten Bereich gegenüber ihren Frauen. Da sieht niemand zu, höchstens das Kind. Und da können sie so richtig die Sau rauslassen, was sie dann äußerlich nur sehr selten tun würden. Die können dann, wenn sie sozial beobachtet werden, können sie sehr umgänglich und nett sein, aber im nicht beobachteten Bereich kommt zum Vorschein, was in ihnen tobt. Also, wenn man schon eine absolute Gerechtigkeit haben will, dann muss man auch eine absolute Überwachung und Kontrolle befürworten. Oder anders ausgedrückt, wenn jetzt Gott selber sozusagen allmächtig ist und er das tun soll, wäre das die absolute Terrorherrschaft Gottes. Oder Alternative, er wandelt einfach alle Menschen in gute Menschen um und macht aus ihnen sogenannte Marionetten, die einfach immer nur gut und nett und freundlich und umgänglich miteinander sind und sich miteinander wohlfühlen, die also überhaupt keine wirkliche innere Freiheit haben, aber die sich das einbilden können. Das ist natürlich auch eine Variante. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Traumwelt wäre für diejenigen, die diese Welt für ungerecht halten. Die sollten einfach mal konsequent und gründlich darüber nachdenken, wie so etwas möglich ist oder möglich wäre. Das Problem ist ja, eigentlich sind wir weder gut noch böse in Reinform. Ja, wenn wir nur die Guten wären, dann wäre die Behinderung aller Bösen in ihrem bösen Tun für uns natürlich eine Wohltat und Erleichterung. Aber da wir nun mal auch so einiges nicht so ganz Gute in uns haben, ich nenne das jetzt mal halb, obwohl natürlich es hier nicht um eine Hälfte geht. Also wir sind sowohl halb gut irgendwo als auch halb böse. Und irgendwie sind wir auch nur halb bewusst. Das heißt also, wir wissen manchmal gar nicht, wovon wir getrieben werden. Das sind so nur halb bekannte Kräfte, die uns bestimmen und Motive. Ja, wäre es für uns gut, wenn wir dann in dem Falle in so eine Art von Zwangskorsett oder in so einen Marionettenzustand versetzt werden? Oder brauchen wir nicht so etwas wie einen Lernraum? Einen Lernraum, in dem wir das sein können, was wir jetzt erst einmal wollen oder wozu es uns treibt, sodass wir uns auseinandersetzen müssen damit. Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem, was gut und böse eigentlich ist. Und dann erinnert uns das natürlich an die Bibel ganz am Anfang, Adam und Eva, die vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Gut und böse unterscheiden zu können, ein ganz klares Gespür dafür zu bekommen, das ist eine neue Dimension. Denn wenn ich von Natur aus gut bin und das Böse gar nicht kenne, weil ich einfach nur gut, durch und durch gut bin und mich wohlfühle damit, dann brauche ich keine Erkenntnis von Gut und Böse zu haben. Aber damit ich diese Erkenntnis überhaupt gewinne, brauche ich einen Raum. Einen Raum, in dem ich sein kann und in dem auch andere sein können, in dem ich auch leide unter dem, was andere so sind und dass auch andere darunter leiden und dann mir auch deutlich machen, was das für Konsequenzen hat, wenn ich so und nicht anders bin. Ja, es geht nämlich darum, dass wir lernen, etwas nicht nach seinen äußeren Normen zu beurteilen, sondern es von der Wurzel her zu verstehen, dass wir das durchschauen, was man so für Niedertracht hält, dass wir Lüge spüren, dass wir die Heuchelei tatsächlich unmittelbar erleben, dass wir ein Gespür dafür bekommen, was einfach von dem, was da so erzählt wird, pure Propaganda ist, die nur nach außen irgendetwas darstellt. Oder anders ausgedrückt, diese falschen Götter, die sich jeweils darstellen, als für uns wirklich wichtig, die müssen tatsächlich entlarvt werden. Aber sie werden nicht von außen entlarvt, sie werden nur von uns selber, von innen heraus entlarvt. Wir müssen lernen, den verborgenen Hass zu spüren, der in ganz vielen dieser Haltungen eigentlich enthalten ist. Wir müssen diese perversen Ehrvorstellungen beginnen auch zu entlarven und sie in ihrer Absurdität zu erleben, damit wir solchen ethischen Dimensionen überhaupt nicht mehr hinterherlaufen. Es ist schon ein ziemlicher Kampf. Nicht nur ein Kampf um Erkenntnis, dass wir etwas mal durchblicken, dass wir ein Gespür dafür bekommen. Es ist auch ein Kampf gegen die Versuchung, vielleicht auch so zu werden, weil man doch da auf diese Art und Weise besser durchs Leben kommt. Selbst ein bisschen verlogen und heuchlerisch zu werden. Oder dann, wenn man sich zutiefst gekränkt fühlt und das nicht bekommt, was man haben will, selbst böse zu werden, hasserfüllt zu werden. Oder wenn man nicht die Macht hat, selbst so zu werden und andere zu drangsalieren, dass wir dann zumindest uns diesem Bösen unterwerfen, dass wir den Drachen füttern, damit er uns nicht frisst, dass wir dazugehören wollen. Ja, es geht darum, dass wir Einblicke bekommen in die Wurzel dessen, was das Sein ausmacht. Also in die Wurzel alles Bösen, zweifellos, aber eigentlich viel wichtiger, in die Wurzel alles wahrhaft Guten. Es geht darum, dass wir in der Auseinandersetzung mit all dem, was dort so an Verlogenheit und Bösartigkeit und Selbstsüchtigkeit in der Welt und in den Menschen tobt, dass dadurch auch unser Wunsch und unsere Sehnsucht nach der Alternative gestärkt wird. Nach Liebe, nach wirklicher, wahrer Liebe und nicht nur diese scheinbare Liebe des Begehrens, nach Frieden, nach wirklichem Frieden und nicht nur sowas wie eine Art von Abmachung, nach Anständigkeit, dieses tiefe Empfinden von richtigem Tun, aus dem heraus wir merken, dass das gut ist, was wir machen. Und nach wahrer Gemeinschaft, die sich logischerweise auch daraus ergibt. Um es nochmal klar zu machen. Böses kann sich nur offenbaren, wenn es glauben kann, dass es siegt. Das heißt, wenn es eine Macht bekommt, subjektiv, und einen Eindruck von Stärke, und dass es dadurch die schwächeren Charaktere auch dazu verführt, sich einfach anzuschließen, sich auf die Seite der Gewinner zu stellen, also auf den Hass zu setzen und mitzutriumphieren. Insofern ist das, was da böse genannt wird, so etwas wie ein Scheidemittel. Es scheidet die Geister. Es führt dazu, dass jeder von uns sich existenziell entscheiden muss. Wir müssen uns entscheiden, ob wir uns einfach den vermeintlichen Siegern anschließen oder ob wir bereit sind, auch für die Verlierer einzustehen. Eins ist klar, dadurch, dass dieser Freiraum gegeben wird, wird die Hölle in ihrem Äußeren und im Inneren der Menschen erst offenbar. Oder noch krasser ausgedrückt, die satanischen Kräfte müssen letztlich ihre Fratze zeigen. Und das tun sie dann, wenn sie Platz dazu haben, wenn sie beginnen zu triumphieren. Und eins ist auch klar, wir müssen dabei vor uns selbst offenbar werden. Wofür haben wir uns denn in unserem Leben entschieden? Welche Wege haben wir begangen? Wo wollten wir hin? Mit welchen Mitteln waren wir bereit, unsere Ziele zu erreichen? Was haben wir in uns für Argumente gepflegt und diese entsprechenden Argumente auch immer wieder neu gefüttert mit dem, was wir erfahren haben? Und was besonders klar ist, alles dieses Äußere, das vergeht, früher oder später. Aber das Innere, unser eigentliches Wesen, das bleibt letztendlich übrig. Und Gott ist eigentlich am Ergebnis unseres Lebens interessiert. Nicht daran, dass wir formell irgendwie etwas getan oder nicht getan haben, sondern was wir geworden sind durch unsere Auseinandersetzung mit diesen ethischen Grundelementen. Es gibt nämlich einen ganz großen Irrtum. Es sieht äußerlich so aus, aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Das ist ja auch in diesem Text enthalten. So, als ob es den Bösen, wenn sie erfolgreich sind, einfach gut geht. Die können das Leben genießen. Und das ist ein so fundamentaler Irrtum, dass man ihn gar nicht häufig genug darstellen kann. Bösen geht es niemals gut. Die können sich zwar durch Genüsse, durch äußere Erfolge, auch durch die Triumphe, die sie sich verschaffen, da können sie sich eine Menge an Annehmlichkeiten im Leben verschaffen, dass sie gar nicht spüren müssen, wie es ihnen geht. Aber sie müssen, damit sie so sein können, dafür alle inneren Impulse, die eigentlich bei ihnen auch aus der Liebe kommen, irgendwie verraten und letztendlich zerrütten. Oder anders ausgedrückt, eine Seele verödet zunehmend, wenn sie böse handelt. Sie wird immer liebesunfähiger. Und liebesunfähig heißt nicht nur unfähig, Liebe zu geben, sondern auch Liebe zu empfangen, Liebe anzunehmen, Liebe zu spüren, dafür dankbar zu sein. Also diese höllischen Zustände, die entwickeln sich in unserer eigenen Lebensmitte. Dafür haben wir ein Wort, wir sagen dazu im Herzen. Und es wird tatsächlich, wenn Menschen das fortsetzen, immer schlimmer. Nach jedem Wollen und nach jedem Tun in ihrem Leben, jeden Tag, wird das ein kleines Stückchen schlimmer. Die Kompensation durch äußere Genüsse, durch die Bewunderung, die sie vielleicht empfangen, durch die Unterwerfung, die sie genießen, alles das ist aussichtslos. Die innere Fähigkeit, wirklich Lebendigkeit zu fühlen und zu genießen, das ist ja das eigentlich Innerste, was wir alle brauchen. Das geht verloren. Und das führt letztendlich bis zu seiner schlimmsten Variante. Nämlich der letzte und der heftigste Genuss ist derjenige, dass jemand bösartig wird und einen Genuss an der Quälerei anderer Menschen und an der Zerstörung findet. So eine Art von Antigott zu werden. Ein Antigott, der kein Leben erschaffen kann, klar, das geht nicht, der auch kein Leben mehr genießen kann, aber der den Genuss haben kann, Leben scheinbar zu vernichten und zu quälen. Also eine Macht über das Leben zu haben im negativsten Sinn, das ist durchaus eine Art von Genuss. Aber was heißt das praktisch? Das heißt praktisch, dass eine sogenannte Verurteilung von Menschen eigentlich überflüssig ist. Denn Gott hat es so eingerichtet, dass die Verurteilung in Wirklichkeit in der Tiefe eines Menschen sofort und unmittelbar einsetzt, sobald er seine Entscheidungen trifft. Und wenn die Außenwelt vergeht, dann fallen wir alle in unsere selbst geschaffene Innenwelt hinein. Und dann sind Himmel und Hölle das Ergebnis von Hunderttausenden von Entscheidungen in unserem Leben, mit denen wir das Innerste unserer Seele geformt haben. Und dann ist klar, dass Schuld in diesem Sinne keine Eintragung in einem Buch oder in einem Konto ist, sondern dass das knallharte Ergebnis unserer täglichen Entscheidungen. Und dieses Ergebnis, das ist die Zerrüttung unserer Lebensmitte, die in dem Augenblick, sobald wir handeln, schon einsetzt, die auch unmittelbar auf unsere Liebesfähigkeit Einfluss nimmt. Das heißt, unsere innerste Befindlichkeit ist das Ergebnis eines kleinschrittigen Zerstörungswerkes, das wir über viele Jahrzehnte hin verrichten. Na, jetzt kann man natürlich sagen, das ist doch alles sicher therapierbar. Wirklich? Wenn es keine Motivation gibt, also kein Bedürfnis nach einer Heilung, ist das auch nicht therapierbar. Und das ist ja nur vorhanden, wenn ein Mangel erfahrbar wird und wenn dieser Mangel so erfahrbar wird, dass man auch gleichzeitig die Zerstörtheit spürt und die Einsicht in die eigene Verantwortung, was man mit sich gemacht hat, auch deutlich wird. Aber auch dann, wenn das der Fall ist, kann Therapie nicht wirklich heilen. Therapie kann grundsätzlich nur Irrtümer korrigieren. Also da, wo wir uns richtig gehend in unserem Denken und Fühlen irgendwie gefangen genommen haben, das lässt sich korrigieren. Aber das ist so ähnlich wie Einrenken. Und Einrenken, dass wieder eine gewisse Beweglichkeit da ist, das bedeutet nicht, dass es geheilt ist. Zerstörtes lässt sich durch Therapie nicht reparieren. Aber das Bedürfnis nach Heilung, das ist eigentlich der Rest von Liebe, der in einem Menschen noch da ist, dass er spürt, es mangelt ihm so eklatant an dem essentiellen Lebenswertgefühl, dass er ein Bedürfnis entwickelt, wirklich geheilt zu werden, dass eine Sehnsucht geradezu, meinetwegen auch eine verzweifelte Sehnsucht entsteht. Aber eine Heilung kann wirklich nur erfolgen, indem wir ganz von innen heraus erneuert werden. Durch irgendwas einrenken wollen oder verstehen wollen oder in Ordnung bringen wollen, das ändert unsere Zerstörtheit nicht. Aber sobald wir beginnen, uns anzukoppeln und geradezu hinzugeben an die Quelle allen Heils, an die Segenskraft der Liebe Gottes, aus der heraus ja alles entstanden ist, sobald wir das tun und dazu bereit sind, dann kann diese Segenskraft wirken. Und diese Segenskraft hat sich personifiziert. Sie wird nicht umsonst Heiland genannt. Der Heiland, der die Menschen wirklich von der Wurzel her wieder heilen kann und das auch will. Also wir haben im Grunde genommen gar keine andere Chance, als in dieser Welt, die uns so verführt hat, auch mitzumachen und ähnlich zu werden, nur damit wir irgendwelche Vorteile haben, dass wir uns davon innerlich frei machen und uns nach dem sehnen und ausstrecken, der uns von innen heraus wirklich endgültig befreit. Ohne ihn ist das völlig unmöglich, das ist ganz klar. Das wissen diejenigen, die diese Erfahrung gemacht haben. Und den anderen, denen würde ich das so gerne nahe bringen.